Willkommen bei den philosophischen Brocken, sagt Günter Friesinger, heute mit einer Sendung über geistiges Eigentum. Wir hören dazu einen Vortrag von Felix Stalder, den er vor einiger Zeit am IWK in Wien gehalten hat. Und Felix Stalder verfolgt dabei einen anderen Ansatz von Kreativität und bezieht sich auf zwei Theoretiker, das ist einerseits Gabriel Dart und auf der anderen Seite Bruno Latour.
Gut, vielen Dank. Schönen Abend. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung hier in dieser Reihe zur Kritik der Aneignung kultureller Produktion vortragen zu können. Auch wenn ich gleich ankündigen muss, dass ich nicht viel zum geistigen Eigentum im engeren rechtlichen sagen werde. Vielmehr interessieren mich Ansätze, die radikal brechen mit der individualistischen Konzeption von Kreativität, welche der legalen Konstruktion des geistigen Eigentums zugrunde liegt. Dabei möchte ich einen Ausflug in die Theorie komplementieren mit der Frage, warum solche Ideen, die eben versuchen, einen anderen Kreativitätsbegriff zu etablieren, heute wieder en vogue sind. Was mich heute nicht so sehr interessiert, ist die Frage, inwiefern hier mit Arbeiten wie dieser Verletzungen von geistigem Eigentum vorliegen oder wie diese gegen die Freiheit der Kunst abzuwägen seien. Zu diesem Fragekomplex hat ja bereits Eberhard Ortland in dieser Reihe gesprochen. Ich möchte vielmehr zwei Thesen ins Zentrum meiner Überlegungen stellen, deren Formulierung mehr als 100 Jahre auseinanderliegen. Die erste stammt von Gabriel Tard aus dem Buch Die Gesetze der Nachahmung von 1890. Das andere von Bruno Latour aus einem Interview aus dem Jahr 1997. Beide auf etwas unterschiedlichen Ebenen entwickeln Konzepte von Kreativität, Innovation und Wissensproduktion, die die Position des individuellen Produzenten sehr anders fassen, als wir das gewohnt sind. Was mich interessiert, ist nicht so sehr die Frage, ob diese Thesen in einem absoluten Sinn richtig oder falsch sind, sondern warum sie gerade heute produktiv werden oder zumindest attraktiv erscheinen. Gabriel Dart ist heute nur Spezialisten bekannt, obwohl er eine der zentralen Gründungsfiguren der französischen Soziologie war, inklusive einer sehr exklusiven Professur für Philosophie am Collège de France, die im Jahre 1900, nur wenige Jahre vor seinem Tod, verliehen wurde. Was aber wirklich noch schädlicher für seine Rezeption war, dass seine Ideen unvereinbar waren mit denen von Emil Durkheim, der im Anschluss daran zum Doyen der französischen Soziologie aufstieg und dessen Schule die Geschichte der Disziplin schrieb. Und diese Schule hat Tard weitgehend als unwissenschaftlich, den von Durkheim selbst etablierten Kriterien folgend, an den Rand geschrieben. Durkheim war lange Zeit im Wesentlichen vergessen, in kurzen Abschnitten in Soziologielexikons verbannt und als überholt ad acta gelegt. Dart selbst kam sehr spät zur Akademie. Bevor er die Professur in Paris antrat, war er mehr als 20 Jahre lang Richter in der französischen Provinz. In dieser Funktion stellte er fest, dass gewisse Formen des Verbrechens sich wie Modescheinungen verbreiten, dass gewisse Verbrechensarten Konjunktur haben oder wenig vorkommen. Und da stellte er fest oder hat angenommen, dass hier auf einer horizontalen Ebene eine Nachahmung oder ein Transfer von Ideen und Verhaltensweisen geben müsste. Dies führte ihn zur Untersuchung der Rolle der Nachahmung in der Konstitution der Gesellschaft, die er thesenhaft auf folgenden Punkt brachte. Er fragte, was ist Gesellschaft? Und seine Antwort war, Gesellschaft ist Nachahmung. Was meinte er damit? Zunächst meint er damit nicht, dass wir in einer Welt leben, in der sich nichts ändert. Ganz im Gegenteil. Dart war kein Traditionalist. Er lebte in einer Zeit des rasanten gesellschaftlichen Wandels und war sich dessen sehr bewusst. Ja, er stand diesem Wandel eigentlich sehr optimistisch gegenüber. Sein Argument, die Nachahmung betreffend, geht in eine andere Richtung. Für Dart war die Gesellschaft in erster Linie eine kulturelle Leistung. Eine Leistung, die durch die Interaktion von Individuen hervorgebracht wurde. In diesem Ansatz, der sehr stark auf Interaktionen und Individualität ausgerichtet ist, gibt es keinen Platz für quasi autonome soziale Tatsachen, die im Ansatz von Durkheim, der bald darauf hegemonial wurde, so zentral waren. Für Dart besteht die gesellschaftserzeugende kulturelle Leistung nicht nur darin, Ideen und Verhaltensweisen hervorzubringen, sondern mehr noch, diese in der Gesellschaft zu verbreiten und gegen andere Ideen und Verhaltensweisen dominant zu machen. Was die Gesellschaft ausmacht in dieser Perspektive, ist die gemeinsame kulturelle Praxis. Die gemeinsame Sprache, gemeinsame Werte, Verhaltensweisen, Ideen, Umgangsformen und so weiter. Diese Praxis, diese gemeinsame Praxis, ist nicht traditionell gegeben. Und sie ist auch nicht biologisch oder geografisch oder sonst wie determiniert, sondern sie ändert sich mit der Zeit, wobei diese Änderungen aber nur relevant werden, im soziologischen Sinn relevant werden, wenn sie von der Gesellschaft als Ganzes aufgenommen werden, wenn sie sich zu einem neuen Muster, geprägt durch die Ähnlichkeit individuellen Verhaltens, verdichten. Zu diesem Zweck, um die Nachahmung, die Rolle der Nachahmung in der Gesellschaft besser fassen zu können, unterscheidet Dart zwischen verschiedenen Typen der Nachahmung. Da gibt es zunächst einmal die nachahmende Nachahmung, bei der Verhaltensweisen und Verfahren im Wesentlichen unverändert übernommen werden. Dies ist der Kern dessen, was Gesellschaft konstituiert. Heute nennt man es etwas Diffusion. Wobei der Unterschied ist, dass Dart diesen Prozess als aktiven, konstituierenden Prozess auffasst und nicht nur als eine passive Übernahme. Also die nachahmende Nachahmung, wie der Ausdruck schon sagt, ist eine aktive Tätigkeit. Das ist nicht ein reines Empfangen und passives Reproduzieren von Bestehenden. Daneben gibt es aber auch die generative Nachahmung, welche dann entsteht, wenn sich der Prozess der nachahmenden Nachahmung nicht genau vollzieht. Das heißt, wenn etwas Bestehendem absichtlich oder unabsichtlich im Zuge der Reproduktion etwas Neues hinzugefügt wird. Also nicht jede Tätigkeit der Nachahmung ist dem Original oder dem Vorbild sozusagen getreu, sondern da passiert etwas in dem Prozess, der mehr oder minder stark, das Resultat kann dann mehr oder minder stark von dem, was nachgeahmt wird, abweichen. Und dieses kann entweder durch eine bewusste Setzung oder durch ein unbewusstes Missverständnis, ein produktives oder auch unproduktives Missverständnis geschehen. Für Dart sind diejenigen Innovationen, diejenigen Neuerungen am erfolgreichsten, das heißt am einfachsten nachzuahmen, wenn die Innovation selbst inkrementell ist. Das heißt, auch das Neue, damit es vom Alten nachgeahmt wird, baut notwendigerweise auf dem Alten auf. Und je mehr sie auf dem Alten aufbaut oder je besser sie auf dem Alten aufbaut, desto einfacher lässt sich nachahmen, desto einfacher verbreitet sie durch die Gesellschaft, desto mehr wird sie wirkungsmächtig in der Gesellschaft. Der inkrementelle, evolutionäre Charakter von Veränderungen ist umso stärker, weil sie erst dann soziologisch relevant werden, wenn sie von der Gesellschaft aufgenommen werden. Eine revolutionäre Idee, die von niemandem geteilt wird, ist soziologisch gesehen irrelevant. Ideengeschichtler sehen das natürlich anders, logisch. Aber Dart interessiert es sich nicht für den Ursprung von Veränderungen, sondern für deren Wirkungsmächtigkeit. Und da stellte er fest, dass das Neue nur dann soziologisch relevant ist, wenn es nicht mehr neu ist, sondern wenn es in breitem Stile nachgeahmt, reproduziert, aufgenommen wird. In diesem ist auch das Neue eng mit dem Akt der Nachahmung und deshalb der Begriff generative Nachahmung verbunden. sowohl im Hinblick auf seinen inkrementellen Charakter als auch im Hinblick auf die Art und Weise, wie er sich in der Gesellschaft verbreitet. Tard war zu sehr Soziologe, als dass er sich diesen Verbreitungsprozess als konfliktfrei vorstellt. Er sieht vielmehr das Individuum wie auch die Gesellschaft als einen Reproduktionsapparat, in welchem durchaus konkurrierende Programme um die Vorherrschaft, das heißt um die größtmögliche Verbreitung, ringen. Dieser Prozess der Konkurrenz zwischen verschiedenen Programmen sozusagen wird vorangetrieben von sozialen Gruppen, deren Schicksal an der Reproduktion bestimmter Ideen und Verhaltensweisen geknüpft ist. Dard erlebt heute eine kleine Renaissance. Seine Werke werden wieder auferlegt und sein Schlüsselwerk zur Nachahmung liegt nach knapp 110 Jahren nun auch erstmal auf Deutsch vor. Dard wird heute aus vielen Perspektiven rezipiert. Besonders zwei interessieren mich heute. Erstens wird er als Vorläufer der Memetik reklamiert, von jener Wissenschaft also, die versucht, die Verbreitung von Ideen als einen selektiven, evolutionären Prozess zu analysieren, parallel zu der Verbreitung von Genen. Tards Konzept der generativen Nachahmung taucht hier als Variation auf, dasjenige der nachahmenden Nachahmung als Reproduktion. Ähnlich wie Tard stellt auch die Memetik individuelle Interaktion ins Zentrum ihrer Überlebungen, bleibt aber soziologisch gesehen weit hinter Tard zurück, weil sie diesen Reproduktionsprozess und den Variationsprozess als weitgehend autonom oder unbewusst konzipiert. Nicht zufällig ist eines der Lieblingsbeispiele der Memetiker, die man in sehr vielen Texten über Memetik findet, um die Idee zu illustrieren, der Ohrwurm, das Lied, das, wenn man es einmal gehört hat, man nicht mehr aus dem Kopf kriegt, auch wenn es einem nicht gefällt. Das ist ein weitgehend autonome Charakter dieser Reproduktion. Die zweite Perspektive, aus der Tard rezipiert wird, sind linke Positionen in den Debatten um kreative Arbeit. Zentral ist hier das Werk von Maurizio Lazzarato und die Zeitschrift oder die Gruppe um die Zeitschrift Multitude, die im Jahr 2001 eine ganze Ausgabe Tard gewidmet hat. Leider ist hier erst das sehr wenig aus dem Französischen übersetzt. Was für Lazzarato Tard so interessant macht, ist, dass er die kreative Arbeit entindividualisiert. Nicht in dem Sinne, dass es keine kreativen Akte mehr gäbe, sondern in dem Sinne, dass es keinen ontologischen Unterschied zwischen Innovation und Diffusion gibt, sondern dass das Neue eine kollektive Produktion der sozialen Gemeinschaft darstellt, die, wie bereits erwähnt, durchaus konflikthaft sein kann. Da soll man sich nicht als einen harmonischen, wenn man davon Gemeinschaft spricht, nicht als einen harmonischen Prozess vorstellen. Aber, und das ist der springende Punkt, es ist das Soziale, das Kollektive, nicht das Individuelle, das den Wert eines materiellen oder symbolischen kulturellen Artefaktes produziert. Durch die Betonung der Bedeutung der Nachahmung, der Diffusion, der sozialen Reproduktion wird die Legitimation der individualisierten Konzepte von Kreativität, die den Aneignungsstrategien des geistigen Eigentums zugrunde liegen, in Frage gestellt. Anstelle des individuellen Schöpfers wird, teilweise in Anlehnung an Marx, der General Intellect oder die Öffentlichkeit und der freie, aber nicht zufällige Fluss von Ideen als Lokus der Kreativität definiert. Soweit mal zunächst zu Tard und der Rolle der Öffentlichkeit, des Kollektiven oder vielleicht präziser des Konnektiven in der kulturellen Produktion. Die zweite These, die ich angekündigt habe, stammt von Bruno Latour, der übrigens auch ein begeisterter Wiederentdecker von Gabriel Tard ist. Mit Latour möchte ich aber das Register wechseln, von der soziologischen hin zu epistemologischen Fragen, der Produktion symbolischer Artefakte, wissenschaftlicher Erkenntnis, um genau zu sein. Das scheint mir insofern relevant zu sein für die heutige Frage, dass die Wissenschaft ähnlich wie die Kunst als Produzent neuer symbolischer Güter verstanden werden kann. Dem entgegnet aber Latour, there is no information, only transformation. Es gibt keine Information, nur Transformation. Was meint er damit? Eine der zentralen Fragen, die Latour seit nunmehr zwei Jahrzehnten auf der Spur ist, geht darum, zu ergründen, wie Wissen um die Welt und damit die Welt selbst zustande kommt. Diese epistemologische Frage behandelt er als Anthropologe der Wissenschaften. Das heißt, er untersucht die Praxis, die faktisches Wissen hervorbringt. Dabei geht es Latour in keiner Weise um die soziale Dekonstruktion der Wissenschaften, sondern darum zu fassen, wie naturwissenschaftliche Referenzketten zustande kommen. Wie entsteht der Zusammenhang zwischen einem Phänomen in der Welt und einer wissenschaftlichen Tatsache auf dem Papier? Mit anderen Worten, er interessiert sich für die vielfältigen Prozesse der Übersetzung und Verbindung zwischen Welt und Wort. Seit Descartes geht die moderne Philosophie von einer ontologischen Differenz zwischen dem Wort und der Welt aus. Oder anders formuliert, zwischen der Welt im Kopf und der Welt außerhalb des Kopfes. Latour stellt das in dieser Grafik dar. Zwei voneinander getrennte Gebiete, die Welt und die Sprache durch einen Graben getrennt. Und über diesen Graben muss in irgendeiner Weise durch Korrespondenz eine Verbindung geschaffen werden. Die Empiristen sind die Optimisten dieser Konstruktion. Sie glauben, dass mittels geeigneter Methoden die Welt verlässlich in Worte überführt werden kann. Und gleichzeitig bestehen sie darauf, dass die beiden Ebenen, die beiden Wort und Welt, sich dennoch nicht überlappen. Das heißt, dass die Welt durch die Worte nicht verändert wird. Die Welt kann entdeckt werden, wie sie wirklich ist, unbeeinflusst vom Akt der Entdeckung. Diese Entdeckungen bringen neue Informationen in die Welt der Worte. Die Postmodernisten oder Dekonstruktivisten sind die Pessimisten dieser Konstruktion. Insofern, als dass sie fürchten, dass der Graben nie überwunden werden kann, dass die Berührungspunkte zwischen Welt und Wort minimal oder nicht existent sind. Und dass wir es letztlich deshalb mit arbiträren Konstruktionen zu tun haben, die alles Mögliche in der Welt der Worte widerspiegeln, aber nicht die Welt der Dinge. Latour setzt dieser großen Dichotomie die Praxis der vielen kleinen Schritte entgegen. Anstatt eines großen Sprungs über den ontologischen Graben folgt er den vielen kleinen Übersetzungen, die es einem komplexen, situierten, individuellen Phänomen eine allgemeine, transportable, wissenschaftliche Tatsache machen. Zentral für die Gültigkeit der dabei entstehenden Referenzketten ist, dass eigentlich nie etwas Neues hinzugefügt wird, sondern dass das Neue aus der Transformation des Alten destilliert wird, und zwar in einer solchen Art und Weise, dass die Referenzketten zurückverfolgt werden können. Er stellt das in dieser nicht sehr deutlichen Grafik dar. Was er damit meint, ist, dass der Weg von der Welt zum Wort in vielen Schritten vollzogen wird und dass in denen jedes einzelne Zwischenresultat selbst ein Wort-Welt-Hybrid darstellt und nur am Ende dieser Ketten, falls überhaupt, das reine Wort oder die reine Welt zu finden ist. Hier ist ein Beispiel eines solchen hybriden Zwischenprodukts. Was Sie hier sehen, sind Bodenproben aus einer archäologischen Ausgrabung aus dem Jahre 2001, die in einem Büro der Universität Indiana ihrer Auswertung harren. Latour selbst benutzt ein sehr ähnliches Beispiel, nur leider mit sehr schlecht zu reproduzierenden Fotos. Deshalb sind das jetzt nicht Fotos, wie er sie benutzt. Aber, sieht man hier auch sehr deutlich, er benutzt das, um darauf hinzuweisen, dass diese Samples, die wir hier sehen, sowohl der Welt der Dinge zuzurechnen sind, es sind ja physische Objekte, als auch der Welt der Worte, denn sie sind aus ihrer natürlichen Umgebung entfernt und bereits in eine theoretische Ordnung überführt worden, indem sie in Schalen abgefüllt, nummeriert und katalogisiert wurden. Zusätzlich ist sogar dieser Prozess hier ein aktiver Prozess, dieses Warten, weil während sie hier warten, trocknet die Erde so weit aus, dass sie einfacher von den möglichen Artefakten, die in dieser Erde sich versteckt halten, zu trennen ist. Also hier sehen wir einen aktiver Prozess der Überführung von Objekten in Worte und Erkenntnis. Leicht anders formuliert, und damit hoffe ich, den Bogen wieder zurückzuschlagen zum eigentlichen Thema meines Vortrags, die Samples, die wir hier so schön aufgereiht auf dem Boden liegen sehen, sind sowohl der Output transformatorischer Tätigkeit, denn die Ausgrabung hat ja zu diesem Zeitpunkt bereits stattgefunden, ist abgeschlossen, als auch Input für weitere transformatorische Tätigkeit. Das sind ein Zwischenglied oder ein Glied in einer Kette, die sowohl eine Vorgeschichte der Transformation wie auch eine Nachgeschichte der Transformation hat. Diese Transformation nimmt zunächst mal diese Form an, dass die Erde entfernt wird, dass die Knochensplitter sortiert werden, auch wieder in einer theoretischen Ordnung überführt werden und dann diese. Hier wird es tabelliert in eine weitere statistische Ordnung überführt. Um schließlich, jetzt in dieser Form, als weltweit zirkulierendes wissenschaftliches Papier Anstoß zu weiterer archäologischer Feldforschung zu geben, damit sich quasi der Kreis schließt. Den Punkt, den ich mit diesem Ausflug in die Science Studies machen will, ist folgender. In dieser Perspektive, und Natur ist hier sehr deutlich, gibt es keinen ontologischen Unterschied zwischen Welt und Wort, zwischen Input und Output wissenschaftlicher Produktion. Vielmehr kann, ja sogar muss der Output sofort wieder zum Input des nächsten Schrittes der endlosen Kette der Transformation werden. Ohne diese Überführung des Outputs in Input stirbt die Erkenntnis ab. Sie bleibt liegen, das Buch wird nicht mehr gelesen, es gerät in Vergessenheit, niemand interessiert sich dafür, das Wissensgebiet ist tot. Erst durch diese laufende Überführung, erst durch die laufende Transformationstätigkeit wird überhaupt ein Wissensgebiet am Leben erhalten. Das heißt, sobald dieser Prozess aufhört, ist eigentlich der Erkenntnisprozess nicht nur abgeschlossen, sondern er geht verloren. Und in diesem Sinne, von diesen Referenzketten, wird Information eigentlich immer nur prozessiert, aber nie neu geschaffen. Es geht um die, vor allem in wissenschaftlichen Referenzketten, um die möglichst lückenlose Überführung von einem ins andere. In der Wissenschaft ist ganz besonders wichtig, dass nirgends neue Information hinzukommt, sondern dass immer nachgewiesen kann, wie und woher sie gewonnen wurde. Wenn man nun die beiden Thesen von Tarr zur Nachahmung und von Latour zur Transformation zusammenfügt, dann beginnt sich ein Verständnis von kultureller Produktion zu klären, das recht wenig mit den individualistischen Konzepten von Kreativität und dem darauf aufbauenden normativen Anspruch der Autoren auf Kontrolle ihrer Werke zu tun hat. Laut Tarr gibt es keinen fundamentalen Unterschied zwischen Innovation und Diffusion. Beide sind aktive, konstituierende Tätigkeiten, die in der Praxis kaum voneinander zu unterscheiden sind. Laut Latour gibt es keinen ontologischen Unterschied zwischen dem Rohmaterial und dem Endprodukt einer kreativen, wissenschaftlichen Tätigkeit. Der Unterschied zwischen Input und Output hat einzig und allein damit zu tun, auf welche Stelle in der Referenzkette wir unsere Aufmerksamkeit legen. Jedes dieser Glieder kann sowohl als Output wie auch als Input betrachtet werden, je nachdem, wohin man schaut oder mit welchem Erkenntnisinteresse oder mit welchem Interesse man sich einem solchen Glied annähert. Ich glaube, beide dieser Punkte, und das um einen Schlenker zum Video zurückzumachen, sind sehr deutlich in der Arbeit von Sven König, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Die Dokumentation der Arbeit, die wesentlich darauf beruht, überhaupt ihre Diffusionsfähigkeit zu erhöhen, zu gewährleisten, eine der großen Schwierigkeiten medienkünstlerischer Arbeiten, dass sie niemand versteht, ist selbst ein künstlerischer Akt. Das ist hochgradig inszeniert, das ist keine quasi objektive Dokumentation, in der die Schemata präsentiert werden, das war auch, sondern es ist selbst natürlich eine Performance. Also hier wird sehr bewusst sowohl an der Arbeit selbst wie an dem, was wir vielleicht heute ihre Anschlussfähigkeit, also ihre Reproduzierbarkeit jetzt auf der ideellen Ebene gearbeitet. Und sie sind natürlich optimiert auch, das ist auch, um auf Formaten und Kanälen zu funktionieren, die diese Distribution gewährleisten, das ganze Format, die Kompression, aber auch das Verhalten, die Sprache Englisch, ist auf YouTube ausgerichtet. Und das auch wird über YouTube vertrieben, dieses Video. der Aspekt der Transformation vom steten Wechsel zwischen Input und Output ist in der Arbeit nicht nur darin gegeben, dass es das fertige Videos hier in ihre Bestandteile zerlegt und neu zusammengesetzt werden, sondern auch darin, dass es sich um ein performatives Tool handelt. In dem Laufen der Performer Feedback aus der eigenen Performance, aus der Reaktion des Publikums, aus dem eigenen Erleben des quasi generierten Resultates wieder in die Performance zurückspeist.
Up my guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights out, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low. Here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us, I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido.
Die Ideengeschichte oder die Konzeption von Dittard und Latour anbieten und die hier ganz stichwortartig referenziert wurde, ist aber nur eine Frage. Für mich stellt sich da noch die zweite Frage, die eigentlich fast oder genauso wesentlich ist, nämlich diejenige, warum diese Ansätze, die teilweise mit Dittard schon 100 Jahre oder 100, 120 Jahre teilweise alt sind und lange Zeit völlig vergessen worden sind, heute plötzlich wieder auf Interesse stoßen, beziehungsweise im Falle von Latour heute sehr breit rezipiert werden. Während auf der anderen Seite traditionelle Konzeptionen von individueller Autorenschaft eigentlich nur noch von denen vertreten werden, die ein direktes ökonomisches Eigeninteresse damit verknüpfen. Und auch diese Kreise, hauptsächlich natürlich die Kultur, aber auch die andere Wissensindustrien, sind bemüht, das Urheberrecht von einem autorenzentriertes in ein produzentenzentriertes Instrument umzuwandeln. Also wir sehen trotz allen Betreuern des Gegenteils eigentlich sind wir in einer sehr langen Krise dieses individualistischen Autorenkonzepts konfrontiert. auch wenn durch die Gegenreaktion der Musikindustrie und anderer Industrien und des Kunstmarktes, wir kennen das ja alle, sehr heftig ausfällt. Aber da ist natürlich ein ganz eigenes, ein ganz handfestes Eigeninteresse verknüpft und die Argumentation beispielsweise der Musikindustrie, dass sie die Künstler vertritt, ist ja sehr dünn. Es scheint mir, dass Latour und Tard heute so breit rezipiert werden und Tard wieder aus der Versenkung geholt wird, weil ihre Thesen sehr gut einer allgemeinen Alltagserfahrung widersprechen. Sie haben intuitiv scheinen sie einer Gegenwartserfahrung gerecht zu werden. Tard bietet vor allem für zwei Erfahrungen interessante theoretische Ansätze. Zum einen leben wir in einer Zeit, in der mehr und mehr unsere sozialen Umwelt brüchig ist, beziehungsweise wird bestimmt von dem, was Soziologen Weak Ties nennen, also schwache Verbindungen. Das heißt, je mehr wir uns aus stabilen, lang andauernden institutionellen Zusammenhängen lösen, je mehr wir in unserer Arbeit, in unserer Freizeit, falls man das überhaupt noch voneinander trennen kann, je mehr wir in unserer Sozialität in fluide, dynamische Netzwerke eingebunden sind, desto größer und bewusster wird uns der Anteil der Arbeit, die wir darauf aufwenden, überhaupt den sozialen Kontext zu produzieren, in dem wir selbst aktiv werden können. Mit anderen Worten, wir sind immer mehr damit beschäftigt, nicht nur unsere eigene individuelle Arbeit zu produzieren, sondern auch den sozialen Kontext, in dem die Arbeit überhaupt erscheinen kann und aus dem sich überhaupt weitere Möglichkeiten zur individuellen Arbeit ergeben. Sharing und Access sind zu Schlüsselbegriffen der vernetzten Kultur geworden. Dies nicht so sehr aus individueller Großzügigkeit, das denke ich ist ein völlig falscher Ansatz, sondern weil es sich herausstellt, dass dies Grundmechanismen sind, um Sozialität ganz im Sinne von Tard zu produzieren. Ohne funktionierende Möglichkeiten der Nachahmung, verstanden als ein aktiver Prozess des gemeinsamen Annehmens gewisser Werte, gewisser Verhaltensweisen, gewisser Interpretationsmuster, gewisser Sprachregelungen und Begrifflichkeiten, können wir weder individuell produzieren, noch kann die Produktion eine soziale Wertigkeit erhalten. Und je mehr wir in alltäglich bemüht sind oder gezwungen sind oder die Chance haben, nachdem, wie man sieht, selbst unseren Kontext herzustellen, desto stärker wirkt die Notwendigkeit dieses Kontextes als ein geteiltes, gemeinsam produziertes Universum uns bewusst. Ich habe vorletztes Semester mit meinen Studenten eine Untersuchung zu immaterieller Arbeit gemacht, wo wir Leute interviewt haben über ihre Arbeitssituation. Und eine der Sachen, die ganz stark, ganz unterschiedlich waren, war der Unterschied zwischen Personen, die fest angestellt waren, zum Beispiel Programmierer bei einer Telekom, die ihren fixen Job hatten, und Personen, die als freie Freelancer arbeiten. Beide Gruppen, zum Beispiel Programmierer, haben sehr ähnliche Arbeiten verrichtet. Auf dieser Ebene, wie sie zur Arbeit stehen, kam kaum ein Unterschied raus. Was der große Unterschied war, dass durchgängig die Gruppe der Festangestellten geschätzt hat, dass sie etwa 5% ihrer Arbeitszeit für Netzwerken verwenden, ein soziales Netzwerk. Während die Gruppe der Freelancer durchgängig gesagt hat, etwa die Hälfte ihrer Arbeitszeit geht nur darum, ihr eigenes Netzwerk zu erhalten, ihr eigenen sozialen Kontext zu produzieren, in dem sie dann aktiv werden können. Diese Verschiebung, die eine Verschiebung ist, die sehr, sehr viele Leute mitmachen, führt, denke ich, zu einer intuitiven Veränderung oder Evaluierung des Verhältnisses zwischen der eigenen kreativen oder produktiven Arbeit und dem sozialen Kontext, in dem man steht, der eben immer jeweils mitproduziert wird. Und Tard gibt hier sehr plausible oder zumindest interessante theoretische Konstrukte mit, die diesen Prozess fassen können. Die zweite Erfahrung, die Tard nach Jahrzehnten des Desinteresses plötzlich wieder relevant erscheinen lassen, ist, dass wir immer stärker die internen Widersprüche der individuellen Monopolisierung kultureller Produktion zu spüren bekommen. Auf fast allen Gebieten der Wissens- und Kulturproduktion werden innere Widersprüche manifest. Das sind etwa die Naturwissenschaften, um ein Beispiel zu nennen, die nicht nur von den steigenden Preisen für wissenschaftliche Publikationen in ihrer eigenen produktiven Arbeit behindert werden, sondern auch mit immer mehr Schwierigkeiten zu kämpfen haben, weil Information teilweise gar nicht mehr zugänglich ist oder weil Verfahren patentiert werden und die Rechteabklärung so komplex und teuer ist, dass Forscher ohne spezialisierten administrativen Stab dies kaum mehr leisten können. Als Gegenreaktion werden beispielsweise verstärkt, etwa auf dem Gebiet der Genforschung, Datenpools eingerichtet, weil auch beispielsweise Firmen beginnen zu realisieren, teilweise, dass es keinen Sinn oder dass es für sie schädlich ist, wenn sie zwar über einen kleinen Prozentsatz dieses Datenkorpus, beispielsweise einer genetischen Karte eines Lebewesens, vielleicht über einen kleinen Teil dieser Karte einen Monopolzugang besitzen, aber die Karte voller Löcher ist, weil andere auch über kleine Teile einen Monopolzugang besitzen. Das heißt, die Karte wird durch diese Fragmentierung für alle unbrauchbar. Das wird teilweise gelöst, indem gewisse Grundlageninformationen in die öffentliche Domäne übergeben werden. Teilweise wird das anders gelöst. Aber hier ist klar, dass hier ein Widerspruch entsteht zwischen dem Versuch der Aneignung, der individuellen Aneignung und der kollektiven Produktion von Wissen. Ähnliche Schwierigkeiten sind in der Kreativindustrie, die einerseits ganz stark die Vernetzung und Kommunikation ihrer Mitarbeiter einfordert, gleichzeitig aber laufend bemüht ist, diese Kommunikationsleistungen, die ja notwendigerweise kollektiv sind, notwendigerweise im Austausch mit anderen entstehen, sonst wäre es ja keine Kommunikation, diese Leistungen in einem zweiten Schritt jeweils wieder zu privatisieren. Dass die Musikindustrie, das offensichtlichste Beispiel, massenhaft ihre eigenen Kunden, die den Vertrieb in die eigene Hand nehmen, aber auch ihre Produzenten, die Samplerechte nicht geklärt haben, verklagt, ist symptomatisch für die Härte dieser Widersprüche. Die zunehmende Radikalisierung der Monopolisierung des geistigen Eigentums, man denke nur an die gestern vom EU-Parlament verabschiedete IPR Enforcement Directive, die eine ganze Klasse von neuen Verbrechen kreiert, rund um Aneignung von geistigem Eigentum. Wenn man diese Radikalisierung, die es ja natürlich auch gibt, es geht mir hier nicht darum zu sagen, wir sind hier auf einem friedlichen Kurs in eine neue Konzeption. Aber je weiter diese Radikalisierung der Monopolisierung getrieben wird, desto stärker, scheint mir eine recht unriskante Vorhersage zu sein, werden diese inneren Widersprüche zwischen kollektiver Produktion, individueller oder privater Aneignung hervortreten. Bruno Latours flache Ontologie der Wissenschaften, das scheint mir recht offensichtlich zu sein, lässt sich sehr gut auf Kulturproduktion umlegen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Frage, ob ein kulturelles Gut Rohmaterial oder Endprodukt ist, nicht im Hinblick auf das Gut selbst entschieden werden kann. Im analogen Kontext stellt sich diese Frage so gar nicht. Die Farbe auf einem Gemälde geht nie mehr in die Tube zurück. Im digitalen Kontext ist die Unterscheidung zwischen Input und Output aber relational. Sie wird bestimmt vom Kontext der Reproduktion. Ob ein Musikfile in einem Player, der es abspielt, oder in einem Editor, der es bearbeitet, geöffnet wird, ist technologisch gesehen kein Unterschied, sondern einzig und allein die Entscheidung des Nutzers. Alle Versuche mittels technischer Maßnahmen, dem sogenannten Digital Rights Management, hier wieder einen ontologischen Unterschied zu simulieren, ist daran gescheitert, dass Ontologien eben nicht künstlich geschaffen werden können. Für Künstler, für Kulturschaffende ist das eigentlich keine Neuigkeit und auch nicht an digitale Technologien gebunden. Fast alle Schriftsteller, ich würde sagen, alle Schriftsteller sind auch begeisterte Leser. Die meisten Maler besuchen regelmäßig Ausstellungen anderer Maler. Das ist ganz im Sinne von Tarte. Was sich mit der Digitalisierung aber ändert, ist der Transformationscharakter kultureller Produktion explizit gemacht wird und zum Massenphänomen wird. Das ist theoretisch gesehen nicht wenig, aber soziologisch gesehen ist es enorm, weil es bringt das ganze Gefüge ins Wanken. Das ganze Gefüge, auf wie wir Autorenschaft, wie wir Kreativität konstruieren, erleben, kodifizieren, ökonomisieren, rechtlich unterstützen, wird brüchig durch dieses massenhafte Reproduzieren und Verändern. Das ermöglicht wird durch die, das nicht nur eben ermöglicht, sondern explizit wird durch die Technologie. Die Folge dieser Überlegungen ist aber nicht, wie vielfach angekündigt oder auch, besonders wenn man mit Künstlern spricht, auch vielfach befürchtet, der Tod der Autorenschaft. Die Foucault'sche Idee des Murmelns der Diskurse scheint mir hier nicht in die richtige Richtung zu weisen. Denn mehr denn je ist es möglich, jede einzelne Äußerung einem identifizierbaren Autoren zuzuordnen. Gerade auch in kollektiven Prozessen. Man denke hier nur an die sehr detaillierten Versionen, Autorenlistungen in der Wikipedia. Jede Änderung lässt sich auf einen individuellen, spezifizierbaren Autoren zurückfolgen. Ähnlich ist es in Open-Source-Projekten. Jede Codezeile hat einen Autoren. Und diese Autoren sind für diejenigen, die sich darum kümmern, für diejenigen, die den Kern dieser Systeme darstellen, den sozialen Kern dieser Systeme, sind sie enorm lesbar. Für uns, der vielleicht ein Programm nur ausführt, mag das keine Rolle spielen. Wir wissen nicht, wer der Kernel gemacht hat, wer jetzt alles am Kernel mitgeschrieben hat, der in dieser Maschine steckt. Aber diejenigen, die diese Technologien entwickeln, die wissen das genau. Also hier ist überhaupt kein Auflösen der Autorenschaft festzustellen. Es ist ganz das Gegenteil. Eigentlich alles wird mit Autorenschaft belegt. Es gibt kaum mehr etwas, das anonym ist. In der Tat, in der Wikipedia ist nichts anonym. Es ist alles geloggt. In Open-Source-Projekten wird vielfach es explizit nicht erlaubt, dass Dinge anonym geschrieben werden, aus Angst davor, dass über das die Autorenschaft nicht mehr nachvollziehbar ist und man sich damit Vorwürfen der Urheberrechtsverletzung aussetzt. Was notwendiger ist, ist eben nicht zu sagen, die Autorenschaft ist tot, wie das seit Barth und auch Foucault seit bald 40 Jahren als theoretische Idee herumgeistert, sondern die Autorenschaft oder die kreativen Fähigkeiten so neu zu definieren, dass einerseits individuelle Leistungen anerkannt werden können, andererseits daraus keine monopolistische Kontrolle mehr abgeleitet wird. Im Moment haben wir vor allem natürlich über das Urheberrecht Autorenschaft und Kontrolle ganz eng zusammengeknüpft. Wenn wir anschauen Open-Source-Projekte oder Dinge wie die Wikipedia oder auch bis zu einem gewissen Grad die traditionellen Wissenschaften, hier gehen diese beiden Funktionen auseinander. Autorenschaft wird gestärkt, Kontrolle wird, also monopolistische Kontrolle der Nutzung wird abgeschafft. Es geht also, denke ich, in der sehr langen Perspektive nicht um einen meiner Meinung nach sehr unfruchtbaren Gegensatz zwischen dem autonomen Individuum und einem homogenen, anonymisierenden Kollektiv, sondern es geht darum, Individualität und Kreativität in einem vernetzten Kontext neu zu entwerfen. Und dafür, denke ich, liefern Positionen wie die von Gabriel Tarde und die von Bruno Latour sehr viel Material. Aber der Hinweis auf Tarde geht noch weiter. Es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, diese Positionen neu zu entwerfen, sondern nur, jetzt in Anführungszeichen, nur andere Konzeptionen, die es immer auch schon gab, wieder zu entdecken.
Du hast jetzt zuletzt ja angesprochen, diese Trennung von Autorschaft und Kontrolle. Und ich würde das gerne verknüpfen mit etwas anderes, was du angesprochen hast, nämlich, dass du gesagt hast, dass solche Technologien wie Digital Rights Management, DRM, die im Wesentlichen dazu dienen, Dateien oder irgendwelchen Informationen, digitalen Informationen eine Art Werkcharakter zu geben, wie ein Buch, also auch wieder so eine Art Ding, was Dinghaftes herzustellen und das zu kontrollieren und die Verbreitung möglichst zu erschweren, dass das daran scheitert, dass man so einen ontologischen Status einfach nicht erzeugen kann, wie man den mag. Jetzt, also ich bin jetzt irgendwie nicht so optimistisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, Digital Rights Management steht erst am Anfang und wird erst stark und ist noch lange nicht gescheitert. Und zwar frage ich mich, ob nicht gerade das Problem, das Künstlerinnen und Künstler haben, dass sie einerseits, um zu um kreativ zu sein, also alle Leute, die also nennen wir es symbolische Produktion, die mit Ideen arbeiten und andere Ideen aber irgendwie generieren müssen, sei es als Wissenschaftlerin, sei es als bildende Künstler, einerseits konsumieren müssen. In dieser Funktion haben sie ein ganz großes Interesse daran, dass sie auf ein riesen Pool Material zurückgreifen können, andererseits produzieren müssen. Und in dieser Funktion haben sie ein unglaublich großes Interesse daran, dass sie für jeden noch so kleinen Zugriff auf das Produzierte in irgendeiner Art und Weise entlohnt werden. Beziehungsweise, desto prekärer diese Situation wird, wird dieses Interesse schon existenziell. Genauso wie diese Idee von individueller Autorinnenschaft, wie wir sie heute kennen, dieser Chemie-Mythos im Wesentlichen entstanden ist, um das Urheberinnenrecht durchzusetzen und damit eine Entlohnung von Künstlerinnen und Künstlern zu ermöglichen, die bis dahin auch alles andere als nett gelebt haben. Für die war das ein sehr wesentlicher Schritt. Das heißt, solange wir halt in irgendeiner Weise diesen Info, also einen Sektor in der Wirtschaft haben, der existiert, um Informationen zu schaffen, muss der davon leben können. Und das kann auch nur, wenn es Ausschluss gibt, damit man das Zeug auch verkaufen kann. Wenn das frei verfügbar ist, können diese Leute schlicht und ergreifend nicht überleben. Das heißt, sie sitzen jetzt in dieser merkwürdigen Doppelrolle, dass sie einerseits sich wünschen müssen, alles muss frei sein, aber andererseits sich wünschen müssen, eigentlich muss ich für alles bezahlt werden. Ich frage mich, also das ist genau eigentlich genau dieses Ding Autorenschaft und Kontrolle. Ja. Das heißt, prinzipiell müssen sie sowohl an der Aufteilung als auch gemeinsam ein Interesse haben. Und gerade in dem Punkt frage ich mich jetzt schon, gut, die eine Vision ist, dass wir irgendwie, also ich glaube, das ist ein großer Konsens in einer gewissen Szene, dass man geistiges Eigentum und die Ausdehnungsrechte daran kritisiert. Das finde ich auch richtig. Aber andererseits ist ein Prozess der Szene auch darauf wieder angewiesen, dass es sowas gibt. Mhm. Und gerade dann wollte ich fragen, also wo du die Perspektive siehst eigentlich darauf, sich so gut gegen diese Ausdehnungsprozesse, was du Monopolisierungstendenzen genannt hast, zu wehren, auch bei Digital Rights Management, was jetzt da den gravierendsten Schritt hat, wenn es sozusagen vom Recht in Code übergeht, wenn man selbst eigentlich immer die Doppelrolle
ist. Ja, vielleicht dazu eine historische Entwicklung. Ich sehe das Urheberrecht ähnlich wie einem ähnlichen Schicksal oder einen ähnlichen Entwicklungsweg gehen wie der Nationalismus. Also ich meine, es ist in einem ganz spezifischen Sinn, der Nationalismus war auch mal ein progressives Konzept, was sich ein Bürgertum gegen eine überkommene Herrschaftsform aufgelehnt hat und neue Integrationsmechanismen geschaffen hat. Ähnlich wie die Burschenschaften mal progressive Organisationen waren und erst mit der Zeit quasi von einem reaktionären Interpretation überlagert wurden. Und ähnlich ist das Urheberrecht. Selbstverständlich ist es historisch gesehen einen ganz wichtigen Schritt hin zur Autonomisierung der Künstler. Die Möglichkeit der Künstler, sich aus der Patronage zu lösen und als autonome Produzenten auf dem Markt aufzutreten. Es gibt eine sehr schöne sehr eindrückliche Untersuchung von Norbert Elias über Mozart. Das Einzige, was ich über Mozart weiß, was ich mir sehr erstaunlich fand, dass im ganzen Mozart-Jahr nie die Frage gestellt wurde, wieso der in einem Armengrab landete, unser Jahrhundertgenie, Jahrtausendgenie. Und er beantwortet die Frage so, also die Frage, die sich stellt, wie kann jemand, der von sich selbst weiß, dass er ein Ausnahmetalent ist, der von der Gesellschaft als Ausnahmetalent ebenfalls anerkannt wird, ist ja nicht so der Verkannte, ist ja nicht Van Gogh, ist ja nicht das Syndrom, wie kann so jemand scheitern? Und seine Antwort ist, dass Mozart versucht hat, zu einem Zeitpunkt an einem Ort, Österreich, sich als autonomer Künstler zu etablieren, wenn es sozial für den autonomen Künstler keinen Platz gab. Das gab es für den Schriftsteller, aber nicht für den Musiker. Das kam erst später. Also insofern ist mir absolut bewusst, dass natürlich das Urheberrecht historisch gesehen eine progressive Note oder eine progressive Tendenz innehatte. Es scheint mir aber, dass das über die Jahre sehr stark der Charakter sich verändert hat. Man muss erstens mal feststellen, dass die Rechteinhaber ganz, ganz selten die Autoren selbst sind, sondern die Rechte werden in der Regel, vor allem die ökonomisch wertvollen Verwertungsrechte, werden in der Regel abgetreten an Verwerter, die dann ihre oft sehr disproportionale Marktmacht ausnutzen, um diese Abtretung in ihrem Sinne attraktiv zu gestalten. Beispielsweise, wenn die, einige hier werden für Zeitungen schreiben, hin und wieder, die Tatsache, dass die Autorenhonorare sinken, die Zeilenhonorare sinken, hat nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Da kann man die Urheberrechte auf ewig ausdehnen, dass auch das Anschauen überhaupt nur bezahlungspflichtig machen, überhaupt nichts ändern. Das hat etwas mit einer Marktmacht zu tun. Das ist das Schicksal des Urheberrechts heute. Nicht in allen Situationen, aber in sehr vielen. Insofern, selbstverständlich, werde ich auch lieber gezahlt, wie nicht gezahlt für meine Arbeit. Das ist ja klar. Nur, denke ich, erliegt man einem Trugschluss, beziehungsweise bin ich nicht wirklich bereit, für 20 Euro, die ich dann kriege für meinen Text, ein System zu reproduzieren, das fundamental nicht in meinem Interesse ist. Klar, wenn ihr mich fragt, habe ich lieber 20 Euro oder 0 Euro, dann habe ich selbstverständlich lieber 20 Euro. Nur ist das, was man kriegt, um diese ganze Fiktion aufrechtzuerhalten, unverhältnismäßig zu quasi den Problemen, die diese Fiktion quasi schafft. Das ist natürlich ein schönes theoretisches Argument. Und jetzt, oder? Was macht man damit? Die allerwenigsten Künstler leben von der Reproduktion ihrer Arbeit. Sondern, und ich denke, das wird in zunehmendem Maße so sein, oder das wird ein immer wichtigerer Teil, lebt man von Elementen der Arbeit, die nicht reproduzierbar sind. Oder beziehungsweise, die in ihrer Reproduzierbarkeit ein wesentlicher Teil ihrer Attraktivität verlieren. Bei Musikern ist das der Unterschied zwischen einer Live-Aufnahme und einem Live-Konzert. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Anders während die erste Kopie der Live-Aufnahme identisch ist mit der zweiten, dritten, 500. Ähnlich sind die meisten Künstler leben von entweder von Aufträgen, Kunst am Bau und ähnlichen Geschichten, von Lehrverpflichtungen, von alles von Dingen, die nicht kopierbar sind. Es gibt eine ganze Vielzahl von geistigen Produzenten, die ohne Urheberrecht auskommen. Nicht zuletzt die Juristen kommen weitgehend ohne Urheberrecht aus. Und darum, weil eine juristische Meinung, ein Vertrag fast immer so individuell ist, dass überhaupt kein Risiko besteht, dass da mit dem Kopieren dieses Vertrages irgendwelche, quasi der Markt sozusagen zerstört wird. Noch deutlicher ist das bei Ärzten. Jetzt abgesehen von vielleicht Privatsphären, Überlegungen, ist es mir eigentlich egal, wenn jemand meine mein Befund kopiert. Es ist für niemanden relevant, weil er sehr individualisiert ist. Das heißt, es ist eigentlich, die Krise ist eigentlich nur in einem ökonomischen Modell, das darauf abzielt, identische Kopien zu vertreiben. Und noch genauer, das darauf abzielt, die Produktionskosten der ersten Kopie durch weitere Kopien einzuspielen. Es gibt sehr viele Modelle, wo das nicht so ist. Open Source sind sehr viele, ist jetzt gerade dran, dass Modelle entstehen, wie die erste Kopie finanziert werden kann, ohne dass deshalb die nächsten Kopien quasi kontrolliert werden müssen. Und eben Richter, Ärzte und andere, Psychologen, weiß ich nicht was, ganz andere Gruppen, die leben davon, dass es nur erste Kopien gibt. Aber das nähert sich jetzt auf dem künstlerischen teilweise natürlich wieder stärker einem Auftragsverhältnis zu. Das hat aber nicht nur urheberrechtliche Gründe, sondern natürlich auch, dass immer mehr Kunst auch produziert in einer Art und Weise, die gar nicht mehr darauf ausgerichtet ist, als Objekte im Markt zu zirkulieren. Die ganzen Sachen, die ortsspezifisch sind, installative Arbeiten, die überhaupt nicht mehr darauf ausgerichtet sind, zirkulierbare Objekte zu produzieren. Das heißt, hier gibt es mehrere Gründe, warum diese Autonomisierung des Künstlers, der quasi für den Markt arbeitet, den er nicht kennt und deshalb seine eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringen kann, etc., so nicht mehr das dominante Modell darstellt.
Inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and these arms are open wide, 'cause you know just what to say. You know just what to do. I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. Let me start by saying that I love you.
do? Are you somewhere feeling lonely? Is someone loving you? Tell me how to win your heart, 'cause I haven't got one clue. But let me start by saying, I love you. I love you.